Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft Astronomie Extra mit Ruth Grützbauch. Die ist Astronomin, betreibt in Wien ein Pop-up-Planetarium und erzählt uns, was es am Himmel nicht zu sehen gibt, obwohl es da ist. Hallo Ruth.
Hallo.
Heute der unsichtbare Dezemberhimmel.
Genau.
Ich bin gespannt.
Gleich weiter. Es gibt natürlich jede Menge Dinge, die auch im Dezember nicht am Himmel zu sehen sein werden.
Sind die denn auch so org wie im November?
Org. Ja, das fand ich einen schönen Titel. Also ich glaube, es wird immer orga in Wirklichkeit. Also ich glaube, heute wird es auch wieder ganz besonders unglaubwürdig fast sogar schon, aber wir werden sehen, was du davon hältst.
Also noch der Sendungstitel wird dann noch orga als sonst.
Genau. Es wird immer ärger und es ist nicht aufzuhalten. Obwohl immer Ärger, das ist dann nicht mehr so schön wie org. Orga sagt man dann nämlich doch nicht. Also.
Nicht? Achso, es geht nur org. Also es ist org. Aber was ist denn danach dann?
Na, Ärger.
Achso, Ärger. Achso, verstehe. Ja, nee, dann bleiben wir bei org.
Dann kommt Ärger.
Org. Egal wie org du bist, der Dezemberhimmel ist Ärger. Was gibt's denn da nicht zu sehen?
Genau. Was gibt's denn nicht zu sehen? Also ich habe mir gedacht, zuerst mal zwei Objekte oder zwei Arten von Dingen, die möglicherweise doch zu sehen sein
Verdammt.
Werden.
Verdammt!
Nur so als Einstimmung, damit man nicht sofort irgendwie in die Dunkelheit hinein tapsen.
Was ist denn das Gegenteil von org?
Gute Frage.
Leiwand.
Naja, aber org kann ja auch Leiwand sein.
So, ach so, das verstehe. Das genau.
Ich glaube, da müssen wir mal eine österreichische
Spezial. Org ist also sozusagen eine Kategorie und keine Qualitätsaussage.
Ja.
Okay.
Ja. Ja, also org ist normalerweise schon eher nicht so Leiwand, aber es kann durchaus org und leiwand in einem Ding vereint sein.
Okay.
Also ich hoffe natürlich, dass Leute unseren Podcast org und leiwand finden. Schreibt uns,
genau. Wie leiwand findet ihr unseren Orgen-Podcast oder andersrum?
Ja, das heißt dann immer ein bisschen was anderes, je nachdem in welcher Reihenfolge. Ja, es ist alles sehr spannend. Das ist alles der Kontext, ne? Sprache genau, besteht ja nur aus Kontext. Ja. Naja, okay, also was gibt es nicht zu sehen? Also möglicherweise, vielleicht doch zu sehen, gibt es einen wunderschönen, zum Dezember passenden Stern von Bethlehem. Naja, es gibt möglicherweise einen Komet.
Ein Komet von Bethlehem?
Ein Komet von Bethlehem, naja, wisst ihr, das ist die Stern von Bethlehem-Geschichte. Da alles Folklore und Mythologie und die verschiedensten Leute haben sich dann die verschiedensten Theorien gemacht, was es da tatsächlich gewesen sein könnte. Und der Komet war ja immer eins von diesen, von den Erklärungsoptionen, aber war es nicht.
Okay.
da haben wir ja letztes Jahr auch drüber geredet, ne? In der Dezemberfolge, was es wirklich war. Hört das nach. Ja, wie auch immer, es gibt einen Komet. Und dieser Komet hat einen ganz lustigen Namen, der heißt nämlich Leonard.
Oh, das ist nett.
Komet Leonard, der hat einfach der Entdecker ihn quasi nach sich selbst zu seinen eigenen Ehren.
Auch geil, ja, so würde ich es aber auch machen.
Also, ich meine, er hat schon einen offiziellen Namen auch. Na, ich glaube, Moment, wie heißt der? C2021A1.
Na, da finde ich Leonard besser.
Schon, ne? Ist irgendwie, merkt man sich einfacher. Ja, genau, und der kommt irgendwie auf uns zu. Also jetzt gerade schon ist er auf dem Weg ins innere Sonnensystem. Und keine Sorge, er wird mit ungefähr 35 Millionen Kilometern an der Erde vorbeifliegen.
Naja, also in Universumsdistanzen ist das knapp dran vorbei, ne? Oder?
Ja.
Obwohl,
ja,
nee, der Mond hat 380.000.
Ja, gut, das ist doch Entfernung. Das ist also,
ja, genau.
Naja, also schon nah, ne? Also drum sieht man ihn ja möglicherweise auch, weil er doch halbwegs nah an uns dran sein wird. Und es ist aber immer total schwer vorherzusagen, wie hell diese Dinger wirklich sind. Und es kann natürlich auch sein, dass die dann irgendwie auf dem Weg, wenn sie der Sonne nahe kommen, sich aufheizen, das ganze Wasser schmilzt und das ganze Eis, ne? Und dann zerbröseln sie einfach. Oder kann sein, dass sie sehr hell werden, das weiß man nicht so genau.
Also, ich hätte gedacht, man könne das vorhersagen. Okay.
Na, bis zu einem gewissen Grad, ja, aber es ist...
Stimmt, dass dieses eine Ding zerbricht und dann auf, was war das, den Mars, nee, Jupiter regnet, das wusste vorher auch keiner, bevor es passiert ist, ne?
Ja, also man hat das dann, man kann das so kurz vorher dann schon auch, also man kann eine gewisse Wahrscheinlichkeit dem geben, natürlich, und man kann sagen, dieses Ding, jetzt im Fall von Leonard, wird es irgendwie so um die 4 Magnituden haben. Also das ist nicht besonders hell, aber sichtbar auf jeden Fall, ja. Mhm. Und es können aber auch 3 oder 5 oder so sein, ja. Also das ist schon ziemlich ungenau, ne?
Würde ich den mit bloßem Auge erkennen?
Na, wenn er wirklich 4 Magnituden hat, ja. Und gar nicht so, also muss schon dunkel sein, ja. Mhm. Aber das wäre schon okay, könnte man schon sehen. Ja? Also es wäre dann natürlich nicht so ein Stern von Bethlehem, super Komet mit einem Schweif, der sich da irgendwie über mehrere Grad am Himmel streckt.
Das ist auch nur ein Punkt, den ich dann sehe, ist jetzt nicht irgendwie ein Streifen.
Na, oh ja, man sieht schon ein bisschen einen Streifen, ja. Also okay. Man sieht, dass es nicht ganz, es ist so ein bisschen fuzzy, ne? Es ist ein bisschen so unscharf, ja. Genau. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, wie hell er tatsächlich wird. Es ist auf jeden Fall so Anfang Dezember eine gute Zeit. Man muss auch früh aufstehen oder lang wach bleiben. Na? Also es ist nur kurz vor Sonnenaufgang zu sehen im Nordosten. Und also es ist irgendwie dann, weißt du, bleibst lieber im Bett.
Ja.
Nee, underwhelming war wieder das Wort.
Ne? Genau, underwhelming.
Aber, genau. Obwohl, wer weiß, ne, wenn dann irgendwie, also wenn dann kurz davor schon feststeht, er wird erstaunlich hell, seine Helligkeit hat sich, man beobachtet ihn, ja, und merkt schon, seine Helligkeit ändert sich und er ist heller als erwartet und dann kann schon auch cool werden, ja, aber ja, schauen wir mal.
Genau.
Ja, das war unser schöner Weihnachtskomet und dann kommen auch noch Sternschnuppen, die wir wahrscheinlich auch nicht sehen werden. Weil der doofe Vollmond im Weg ist.
Ah, es ist der Mistkerl.
Im Dezember sind ja immer die Geminiden.
Mhm.
Und die sind so Mitte Dezember.
Kann man die denn irgendwo anders eigentlich gut sehen oder also irgendwo anders auf der Welt?
Nee, weil die Mondphase ist ja quasi überall auf der Welt.
Ja, stimmt, das ist ja doch, ja. Leuchtet ein, ja. Mhm.
Man sieht sie, also weil man die auch eher in den Morgenstunden sieht bei uns.
Sieht man sie genauso gut wie den Kometen Leonard.
Ja, genau.
Während man im Bett liegt und schläft, ja.
So, genau, so. Und es ist, also man kann schon versuchen zu schauen, aber es ist ein paar Tage vor Vollmond. Also es ist um den 14. Dezember herum ist da das Maximum. Und ich glaube am 18. oder 19. Am 19. in der Früh ist Vollmond, also eigentlich auch schon am 18. Also ja, das mit so einem hellen Mond, ja, wird das nichts. Es sei denn, man wartet, bis der Mond dann untergegangen ist, irgendwie um 3 in der Früh. Und dann kann man es versuchen. Aber
es ist viel zu kalt auch jetzt.
Nein, es ist viel zu kalt, viel zu früh. Also wirklich.
Ekelhaft.
Tut euch das nicht an. Schaut euch lieber die Dinge an, die man überhaupt nicht sieht. Und zwar im Internet. ja, und das machen wir jetzt auch. Wir schauen uns die wirklich spannenden, faszinierenden und Orgenobjekte an, die man sowieso überhaupt keine Chance hätte, sie zu sehen und darum auch es gar nicht versuchen muss. Wir schauen uns ein Objekt an, das auch wieder extrem cool ist, extrem wichtig ist in der Astronomie, extrem unsichtbar.
Die dunkle Materie.
Ja. entdeckt.
Wir schauen uns die dunkle Materie an, also wir senden jetzt eine halbe Stunde Stille. Unterbrochen von gelegentlichen Pulsargeräuschen. Blip.
Piep. So hört sich der Weltraum an.
Blip. Blip.
Wir schauen uns ein Objekt an, das man schon mit Teleskopen sehen kann. Das aber, also es ist für uns auch wahnsinnig unsichtbar, weil es sich jetzt gerade ungefähr, maximal circa 10 Grad unterhalb des Horizonts befindet.
Was ist das?
Was ist das? Es ist auf jeden Fall auf der anderen Seite, ne? Es ist am Südhimmel zu finden. Und also für uns sowieso immer nie zu beobachten. Ja. Und es ist auch ziemlich weit von uns entfernt. Es ist ungefähr knapp 4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt.
Aber was ist es denn nun, 4 Milliarden Lichtjahre? Proxima Centauri.
So weit weg. Aber da ist ein Faktor von 10 hoch 9. Ja, es ist ein Galaxienhaufen. Mhm. Da haben wir jetzt letztes Mal ja schon ein bisschen drüber geredet, ne? Über diese Galaxienhaufen kennen wir uns schon ein bisschen aus. Und es ist aber diesmal nicht ein uns naher Galaxienhaufen, so wie das letzte Mal, sondern ein extrem weit entfernter Extremorger. Und es ist sogar ein doppelter Galaxienhaufen. Mhm. Ein Double Cluster, es ist der Bullet Cluster.
Endlich sagst du es mal. Gleich mal nach Bildern suchen.
Bullet Cluster. Sagt dir da was? Der Bullet Cluster, schon mal gehört? Nö. Also das ist irgendwie, ist an sich einfach ein ziemlich cooles Objekt, schaut extrem arg aus und ist aber auch die Smoking Gun für die Existenz der dunklen Materie.
Ach, also quasi das heißt, der dunkle Materie-Scherz war gar kein Scherz.
Das ist echt. Ja, es ist quasi das Ding, die Beobachtungsevidenz oder quasi eines der Objekte, eines der Einzelobjekte, wo man sagen kann, bester Beweis.
Warum?
Für die Existenz der dunklen Materie. Ha, hast du mittlerweile schon ein Bild gefunden?
Ja, das ist sehr rot.
Mhm. Na, das Bild, das du gefunden hast, ist wahrscheinlich...
Das ist in der Wikipedia Montage aus verschiedenen Ansichten des Bullet Clusters.
Das ist ja ein ganz cooles. Das erste, was man da gleich sieht, dieses violett-rosane, blaue Bild, das ist ein Röntgenbild.
Oh. Ja, nee, dann.
die Innereien dieses Galaxienhaufens. Okay, also. Es ist ein Galaxienhaufen. Es sind zwei Galaxienhaufen nebeneinander. Und wenn man die jetzt so mit einem schon großen, aber normalen Teleskop anschaut, sieht man die einzelnen Galaxien, so zwei so Anhäufungen von sehr vielen Galaxien, quasi nebeneinander. Und das schaut jetzt noch nicht irgendwie wahnsinnig spektakulär aus. Aber wenn man das Ganze im Röntgenbereich beobachtet, also dort, wo die extrem heißen Dinge leuchten, dann sieht man dieses rosane Bild quasi. Ja, das ist das wahnsinnig heiße Gas in dem Galaxienhaufen, das sich zwischen den einzelnen Galaxien befindet. Und das war ja das letzte Mal beim Perseus-Haufen auch schon
Gas,
da. Genau, ja, das ist dieses Cluster-Medium nennt man das. Ja, das ist einfach ein Medium, ist jetzt irgendwie nichts Spirituelles, keine Sorge. Einfach ein Material, das einfach da so dazwischen, zwischen den Galaxien da ist. Ja. Und das ist extrem heiß, extrem stark aufgeheizt.
Extrem heiß im Sinne von so heiß wie die Sonne oder eher so heiß wie die Herdplatte?
Also so heißer als das Zentrum der Sonne, heißer als der Kern der Sonne. Und zwar noch um einiges.
Diese Temperatur
auch einer,
herrscht durchgehend zwischen diesen ganzen Galaxien, die wir da sehen.
Ja.
Okay.
Ja, und zwar hat das, also so ein normaler Galaxienhaufen, so ein Durchschnittsgalaxienhaufen, hat auch schon irgendwie ein paar Millionen Kelvin, ja, das also vielleicht so 10 oder so, ja, das geht schon an die Temperaturen im Kern der Sonne heran, ja.
Okay.
Sehr, sehr heiß. Und die großen, fetten Haufen, und das ist einer davon, und der ist auch aus Gründen, wie wir gleich sehen werden, einer der heißesten Galaxienhaufen, bis zu 100 Millionen Grad heiß. Ja. Also das ist noch irgendwie fast 10-mal so heiß wie der Kern der Sonne. Ja. Vollkommen verrückt.
Warum ist das da so? Also warum ist nicht unsere Galaxie auch in so einem heißen Gedöns?
Also wenn unsere Galaxie in so einem heißen Medium eingebettet wäre,
würden wir jetzt nicht drüber reden,
Dichten, dann könnten wir da jetzt wahrscheinlich nicht drüber reden. So ist es.
Okay.
Es ist ja so, dass unsere Galaxie tatsächlich auch in so einem heißen Halo, nennt man das, eingebettet ist.
Wie?
Aber das ist sehr, 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 sehr dünn. Ja, also da ist einfach nicht so viel Zeug da. Und drum macht diese Temperatur, es sind jetzt nicht so viel, aber auch... Ich glaube, es sind auch irgendwie so ein paar Millionen Grad, obwohl genau ein Detail, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es ist ja so, dass da einfach nicht so viel Material da ist und drum das jetzt auch nicht so eine Rolle spielt. Ja. Aber in diesen Haufen, da ist extrem viel Material, extrem viel Gas.
Das heißt, ich würde die Hitze auch spüren und nicht nur gelegentlich mal von einem sehr schnellen Teilchen durchflogen werden oder so.
Spüren, naja, das mit dem Spüren... im Inneren eines Galaxienhaufens. Ich meine, es ist trotzdem intergalaktischer Raum. Ne?
Okay.
Also es ist trotzdem noch sehr leer.
Also es ist nicht Gas, so wie wir das verstehen hier auf der Erde.
Nein, okay. Nein. Es ist trotzdem, also alles ist extrem leer da draußen, aber es gibt dann unterschiedliche Skalen von mehr oder weniger Leerheit. Ja. Hm. Also irgendwie so. Aber was das extrem Coole an diesem Galaxienhaufen ist, und man sieht das in diesem Röntgenbild schon ein bisschen, und das ist auch der, woher der Name Bullet Cluster kommt.
Ja.
Es ist eine Kollision von zwei Galaxienhaufen.
Okay.
Und wenn man sich dieses Bild, dieses Röntgenbild anschaut, was man da sieht, ist nicht so wie in einem normalen Galaxienhaufen ein Blob,
ja.
Ein rundlicher,
ja, es sieht halt aus, als würde ein Projektil aus einem größeren, also ja, ein kleineres Projektil aus einem größeren Ding rausgeschossen. Ja.
Genau. Und genau so ist es eigentlich auch, ja, weil da ist ein, der kleinere Galaxienhaufen,
der rechte,
durch den größeren, den linken, durchgeflogen.
Okay.
Und die hatten einen ziemlich hohen Geschwindigkeitsunterschied von wahrscheinlich ungefähr 4000 Kilometern pro Sekunde. Das ist sehr viel.
Ja, ich gucke nur gerade. warum hat der Kleine, also das Projektil sozusagen, warum hat das so eine Projektilform? Das muss ja aus einer ganz bestimmten Richtung dann auch gekommen sein, oder?
Ja, genau. Also der ist quasi der kleine Haufen, der war vorher auf der anderen Seite, ne? Der war vorher auf der linken Seite, ja. Und ist dann durch den großen durchgeflogen. Und jetzt kommt's. Die Galaxien sind quasi mehr oder weniger unbeschädigt aneinander vorbeigeflogen, weil da ja doch sehr viel Platz ist zwischen den Galaxien. Also die Galaxien selber, die clashen dann nicht zusammen. Aber das heiße Gas, das da ja überall dazwischen ist und dementsprechend auch jetzt für intergalaktischen Raum recht dicht ist, das ist zusammengestoßen. Und der kleine, das Gas in dem kleinen Haufen ist quasi durch den großen durchgesaust und wurde in eine Art Schockwelle komprimiert. Und dadurch auch diese Bullet, ja, diese Geschossform.
Darum ist das Ding rechts außen so sehr heiß.
Eben, genau. Das ist der heißeste Bereich, obwohl es quasi der kleine Galaxienhaufen ist und ursprünglich der große, das Gas im Großen war heißer als das Gas im Kleinen. Also das hängt auch mit der Masse zusammen, ja, wie heiß dieses Gas ist in diesem Galaxienhaufen. Das wird ja quasi von der Gesamtmasse auch aufgeheizt, quasi umgerührt. Ja. Aber durch diese Kollision, durch das Durchfliegen des Gases, des kleinen Haufens, durch das Gas des großen Haufens, wurde der kleine total komprimiert, zusammengequetscht und ist dann in diese Schockwellenform zusammengeschoben worden, quasi, ja, durch den Widerstand der beiden Gaswolken.
Aber warum ist das jetzt ein leiwand Beleg für das Vorhandensein der dunklen Materie?
Ja, das, wenn man sich die beiden,
Orgenmaterie.
Okay, der Orgen, man sollte sie eigentlich Orgenmaterie nennen, weil das ist ja wirklich,
ist, ich meine, gut,
nur mal kurz zur Wiederholung, ja, wir haben glaube ich schon ein bisschen über dunkle Materie geredet, ganz am Anfang von unserer unsichtbaren Serie.
Macht ganz viel Masse, aber keiner weiß, wo sie ist. Ja.
Genau, keiner weiß, woraus es besteht. Es gibt verschiedene Theorien, alle sehr, sehr unbefriedigend, noch nichts gefunden. Und
obwohl,
so,
nee, macht nicht ganz viel Masse, macht ganz viel Gravitation.
Hat ganz viel Masse und hat drum auch ganz viel Gravitation. Ja, und man kann
muss nach unseren Theorien ganz viel Masse haben, um so viel Gravitation machen zu können. Aber könnte es nicht auch noch was anderes sein? Gibt's da alternative Fakten?
Und genau darum geht's beim Bullet Cluster.
Okay.
Das Objekt ist eines der besten Beweisstücke, dass dunkle Materie tatsächlich eine Art von Zeug ist, ja, eine Art von Materie ist und nicht etwas anderes. Es gibt natürlich
nicht
auch
die Gravitation
Theorien,
selbst sozusagen.
Eben, genau. Es gibt diese Theorien, die sagen, es ist etwas im Gravitationsgesetz, das wir modifizieren müssen, ja. man nennt das drum auch Modified Theories, Modified Newtonian Dynamics ist eine davon und so weiter. Ja. Also wo man einfach das Gravitationsgesetz modifiziert, ja, für diese riesigen Entfernungen, die es da im Universum, die es da im Universum gibt, ja, und für diese niedrigen Beschleunigungen, die diesen riesigen Entfernungen dann entsprechen, ja, genauso wie die Newton'sche Gravitationstheorie von Einstein ja auch modifiziert wurde, quasi, für die hohen Geschwindigkeiten, genauso könnte man das jetzt nochmal machen, ja, man bräuchte einfach noch eine Modifikation. Das Ding ist aber, dass diese Modifikation aus der Idee kommt, dass die dunkle Materie immer genau dort ist, wo die sichtbare Materie auch ist. Ja?
Mhm.
Also man misst eine Gravitationswirkung dort, wo sichtbare Materie da ist, und sie geht aber weit über die Gravitationswirkung dieser sichtbaren Materie hinaus. Ja? Also das sind die meisten Beweisstücke, die man bis jetzt gesammelt hat. Ne? Es ist zum Beispiel in der Bewegung von Galaxien, ja, wie Galaxien sich drehen. Da sieht man eine Galaxie mit ihrer normalen Materie, mit ihren Sternen, ihrem Staub und Gas, ja.
Ja.
Und man sieht, wie sich das sichtbare Zeug bewegt.
Ja.
Und dann merke ich, dreht sich viel zu schnell, wenn nur das da ist, was ich sehe, dann müsste das Ding schon lange auseinandergeflogen sein. Ja.
Mhm.
Aber es ist so, dass ich auf die dunkle Materie immer nur, oder die Anwesenheit der dunklen Materie immer nur quasi Rückschlüsse aus der sichtbaren Materie ziehen kann, ja. Und die ist dann immer auch dort, wo die sichtbare Materie ist, diese dunkle Materie. Und daher macht ja auch diese Idee eines modifizierten Gravitationsgesetzes Sinn, wenn man sich denkt, okay, die dunkle Materie ist immer genau dort, wo normale Materie mit ihrer Gravitationswirkung ist. Dann modifiziere ich das und dann passt es wieder.
So lange, bis es passt.
Ja. Ja. Genau. Und das ist, wenn man jetzt sich Galaxien anschaut, ist das keine so schlechte Idee, weil es ist tatsächlich so, dass bei der Drehung der Galaxien, da irgendwie ein Faktor ist, der immer, es ist nicht immer der gleiche, aber er ist zumindest sehr ähnlich. Ja? Mhm. Also es ist immer irgendwie so ein Faktor zwischen 5 und 10.
Aber das ist eine ziemlich große Spanne, oder?
Ja, sei mal nicht so streng.
Naja, aber müsste denn, wenn die dunkle Materie immer da ist, wo auch die sichtbare Materie ist, müsste dann eigentlich, also ich würde dann davon ausgehen, dass auch immer gleich viel da ist.
Genau, eigentlich schon. Aber ich meine, die Abschätzung einer Gesamtmasse einer Galaxie hat so einen Fehler, wenn es wirklich gut ist und wirklich genau ist, einen Fehler von 50%.
Okay, ja, nee, dann ist das gestattet, ja, okay. Ja.
Was man meistens macht in der Extragalaktik, ist dann diese Fehler im logarithmischen Skalen angeben, ja, damit sie kleiner wirken. Ja, also wenn man irgendwie so
exponentielle Schrumpfung.
Ja, genau. Ja, wenn man so 50-100% Fehler in der Massenabschätzung hat, ich meine sogar von der Milchstraße, ja, die Masse von der Milchstraße sagt man irgendwie 1 × 10^12 plus minus 0,5, ja, so. Also 50%. Ne?
Also eigentlich wissen wir es gar nicht, also halbe.
Keine Ahnung. Naja, wir haben schon eine Ahnung.
Ist es schwer oder ist es leicht? Ja, die einen sagen so, die anderen so.
Es ist nicht so, dass wir es nicht wissen, sondern es hat halt eine gewisse Ungenauigkeit. Weil ich meine, hey, das Zeug ist Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt. Ich meine, die Tatsache, dass wir überhaupt da irgendwas drüber wissen, ist ja schon faszinierend, oder?
Mhm. Oder zumindest, also dass wir uns darüber was zu wissen einbilden, was dann aber auch mit den Vorhersagen übereinstimmt.
Ja, das ist schon, genau. Ja. Also ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und insofern finde ich, naja, mein Gott, ne? Ich meine, man weiß, dass es 10^12 sind und es sind nicht 10^11.
Mhm.
Also ein Faktor von so, man nennt das dann Größenordnungen. Ja, wenn du einen Faktor von einer Größenordnung weißt, da auf eine Größenordnung genau, dann ist das etwas, wo du sagst, ja, da weiß ich was drüber. Ne?
Mhm.
Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Also da muss man sich halt einfach dran gewöhnen, ein bisschen, wenn man über diese Dinge im fernen, frühen Universum spricht. Ich meine, das kann man alles nicht genau wissen. Das ist ja sehr verrückt, dass man das überhaupt so mehr oder weniger schon auf eine Größenordnung genau.
Ja, das ist das, ja, das, ich, also, ja.
Aber drum, auf der anderen Seite ist es ja dann noch umso faszinierender, wenn man dann zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung, ja, ist eine der genauesten oder mit der Theorie am genauesten übereinstimmenden Beobachtung, die es überhaupt gibt, ja. Das ist das erste Licht, das nach dem Urknall überhaupt sehen
können. Das ist das, was man früher im Fernsehen noch sehen konnte, wenn kein Programm ausgestrahlt wurde.
Ja. Ja, oder irgendwie so, wie heißt es immer, ein 0,5% davon oder so. von dem Rauschen, ja. Ja. Naja, also wir wissen es schon halbwegs, ne? Also man weiß, dass es irgendwie, bei Galaxien ist es irgendwie so, ja, 6-7 Mal. 8 Mal, so ungefähr, ja, der Faktor zwischen Materie, die ich sehe, und Materie, die da sein müsste, um die Gravitationswirkung, die ich sehe, zu beschreiben, ja, um die Bewegungen zu erklären, die durch diese Gravitationswirkung zustande kommen. Ja, und diese modifizierten Gravitationstheorien, die sind immer noch, quasi vertreten. Also sie sind jetzt mittlerweile, würde ich sagen, schon ein bisschen an den Rand gedrängt und doch eher Nischen-Theorien. Und die dunkle Materie als Materie ist auf jeden Fall quasi so die Hauptinterpretation der Daten mittlerweile. Aber das ist jetzt, also ist jetzt nicht so, dass diese modifizierten Theorien da jetzt irgendwie total absurd sind, ja?
Du hast das sowieso mit den Modified Newtonian Dynamics, hast du ja auch einfach nur hier in die Sendung gebracht, weil das Akronym dazu Mond ist.
Ich gerne über den Mond
rede. Ja, genau.
Ja. Man kann auch einfach Mond sagen.
Genau. Am Himmel scheint der Mond.
Ja, naja, aber, pass auf, der Bullet Cluster, genau darum geht's ja. Wie dann die Beobachtungen des Bullet Clusters kamen, das war ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für diese modifizierten Gravitationstheorien.
Oh.
Und es fehlt uns noch ein wichtiges Puzzleteil im Verständnis. Also wir haben jetzt mittlerweile die Galaxien in den beiden Galaxienhaufen. Wir haben das extrem heiße Gas, das da zwischen den Galaxien herumflirrt, das, wo die Galaxien eingebettet sind quasi in diesen riesigen Haufen. Und die Masse von dem Haufen kann ich bestimmen durch, die Bewegung der Galaxien, dann komme ich drauf, viel zu wenig sichtbare Masse da, diese Galaxienhaufen dürften gar nicht existieren, die müssten schon auseinandergeflogen sein. Ich kann auch mir anschauen, das Gas selber und die Masse von dem Gas. Und das ist irgendwie auch so, dass das Gas viel zu heiß ist. Also die Masse, die ich da sehe in dem Gas, die da ist, die reicht nicht aus, um sich quasi durch die eigene Gravitation auf diese hohen Temperaturen aufzuheizen.
Warum durch die eigene Gravitation? Ich dachte, das wäre Geschwindigkeit.
Ja, die Geschwindigkeit in dem Gas.
Ja.
Die Temperatur ist ja quasi chaotische Bewegung der Teilchen in dem Gas. Und diese Geschwindigkeiten werden durch die Gravitation verursacht. Ja.
Okay.
Also der Haufen heizt sich quasi, also es gibt dann noch ein paar andere Prozesse.
Ich dachte, das wäre einfach so heiß, weil da so viel durcheinander rotiert und so, ja, aber es rotiert ja wegen
Gravitation. Genau, aber warum?
Ja,
genau.
Ah, Vollidiot! Ja, ich bin wieder, da bin ich wieder. Ich komme noch mal rein.
Und jetzt das Intro.
Genau.
Naja,
das ist also nicht mein Tag.
Das ist wirklich, es ist auch nicht so easy, ja, weil unsere Welt ist leider sehr kompliziert. Alles nicht so einfach. Es gibt auch andere Prozesse, also zum Beispiel die Galaxien selber, die Galaxienkerne, diese gigantischen, supermassereichen schwarzen Löcher in den Galaxienkernen, die hauen ja auch jede Menge aufgeheiztes Gas in den Haufen hinaus, ja, dieses AGN-Feedback nennt man das so. Ja, reden wir das nächste Mal drüber. Okay. Und dadurch wird das Gas auch zusätzlich noch aufgeheizt. Aber wie auch immer, ja, wenn man das alles zusammenbastelt, kommt man drauf, sind Galaxien da, also es heißt, es ist Gas da, die Galaxien bewegen sich zu schnell und das Gas ist viel zu heiß. Und die Gesamtmasse des Haufens ist natürlich auch etwas, was ich bestimmen muss. Ja? Das kann ich auf verschiedene Art und Weisen tun. Und die beste Art und Weise, die Masse eines Haufens zu bestimmen, ist mit dem Gravitationslinseneffekt. Es ist extrem cool, die Theorie. Und es ist extrem unvorstellbar und anschaulich zugleich. Es ist nämlich so, dass die Masse dieses riesigen Galaxienhaufens den Raum krümmt.
Ja.
Na? Und das ist irgendwie etwas so, also Raumkrümmung, ja, da krümmt es einem das Gehirn auch schon bei der Vorstellung von Raumkrümmung. Aber irgendwie kann man sich in einer Analogie, na, dieses
Gummituch,
gespannte Gummituch, genau, und so weiter, und Masse und krümmt und so weiter, ja.
Und Licht ist halt auch nicht unbeeinflussbar, also nicht unbeeinflusst, ja, von Massen, genau.
Man kann sich zumindest vorstellen, dass es so ist und dass, ja, es, genau, quasi die Krümmung bewirkt, dass sich das Licht dieser Krümmung des Raums entlang bewegen muss. Also quasi die Masse krümmt den Raum und der Raum sagt dem Licht und der Masse, wie es sich zu bewegen hat. Ja?
Ja.
Und dann kommt es dazu, dass wenn ich da eine groß genug Masse sitzen habe in meinem Gummituch, dass das Licht da rundherum gebogen wird. Mhm. Und zwar ziemlich genauso wie von einer optischen Linse.
Ja.
Und es ist eigentlich, wenn man sich das dann so überlegt und sich das so vorstellt mit den Lichtstrahlen, ne, die das, der Krümmung des Raums folgen, kommt man zu einer ähnlichen Krümmung, wie es eine jetzt Glaslinse, sagen wir mal, verursacht. Und genauso ist es auch, ja. Man kann das beobachten, die Objekte, die hinter diesem Galaxienhaufen liegen.
Ja.
Von dem Galaxienhaufen quasi vergrößert und mehrfach abgebildet werden.
Woher weiß ich das? Also wie gucke ich hinter den Galaxienhaufen, ohne durch diese Linse zu gucken?
Ja, naja, also ohne die Linse wird es schwierig. Also manchmal kann man dann schon irgendwie die Galaxien, quasi das Originalbild dann auch noch irgendwie durchsehen. Aber woher ich weiß, dass das gelinst ist, vergrößert, gelinst, ja, ich vergleiche die Bilder, also manchmal sieht man es, ja. Es gibt Galaxienhaufen, wo eine Galaxie genau so richtig im Hintergrund steht, dass sie wirklich in so einen hellen Bogen gestreckt ist, der wirklich offensichtlich ist. Ja.
Mhm.
Und das kann sonst nicht sein. Das ist wirklich wie das Bild einer Linse verzerrt, ja, wie einer optischen Linse. Das Bild der Galaxie im Hintergrund ist verzerrt, gestreckt, bogenförmig, in mehreren Bögen teilweise um diesen Galaxienhaufen herum abgebildet. Und das, ja, das kann kein normales Objekt sein. Ja? Solche Formen, die gibt es nicht quasi.
Naja, normal. Aber vielleicht gibt es die ja doch.
Nee, aber dazu treten sie denkst, zu häufig auf. So, ne? So irgendwie eine bogenförmige, also so wie ein Viertelkreis oder so, ja,
genau,
am Himmel.
Mhm. Das ist einer der berühmten Bogensterne, wo die Gravitation im Stern so komisch verteilt ist, dass er einfach immer nur aussieht wie ein Halbmond. Aber
Naja, es gibt ja glücklicherweise noch andere Methoden.
Kann man Bücher drüber schreiben, wenn man das will.
Kann man, wenn man will, haben vielleicht sogar schon Leute gemacht. Man weiß ja nie, über was Leute nicht alles Bücher schreiben. Ja, andere Geschichte. Aber man kann zum Beispiel sich auch das Spektrum dieses Dings anschauen, dieser gelinsten Galaxie im Hintergrund. Und dann kann ich ja durch die Rotverschiebung bestimmen, wie weit das Ding weg ist. Und dann sehe ich, das ist so ungefähr dreimal so weit weg wie die Galaxien in diesem Galaxienhaufen. Das muss dahinter sein. Und dann sehe ich das vielfache Bild dieser Galaxie. Das heißt, ich kann das eine Bild mit dem anderen Bild gegenüber vergleichen und sehe, upsi, das schaut haargenau so aus, nur mit einem klitzekleinen Unterschied, weil das Licht von dem einen Bild stärker gekrümmt worden ist und ein bisschen länger zu uns gebraucht hat als das Bild von der anderen Seite, ja, zum Beispiel. Und so ist dieser Effekt auch zum ersten Mal beobachtet worden. Man hat einen Doppelquasar, also ist eigentlich nur ein Quasar, ja, eine extrem weit entfernte, sehr helle Galaxie mit einem aktiven Galaxienkern, ja, hat beobachtet, die von einem riesigen Galaxienhaufen quasi doppelt abgebildet worden ist. Und das links und rechts von dem Haufen, oder es war, glaube ich, in dem Fall, war sogar die zentrale Galaxie in dem Haufen, links und rechts davon hast du einfach zweimal diesen diese extrem helle Lichtquelle. Ja. Und man hat das Spektrum verglichen und die sind fast gleich, bis auf ganz leichte Unterschiede, weil die quasi einen anderen Weg genommen haben, weil das Licht durch anderes Material durchgeflogen ist. Mhm. Faszinierend, ja. Du siehst, welchen Weg dieser Lichtstrahl durch das halbe Universum genommen hat und was da für, keine Ahnung, riesige Gaswolken, was auch immer da dazwischen
war.
Naja,
wir wollen das jetzt mal nicht zu hoch hängen. Als das Licht losgelaufen ist, war das Universum ja noch nicht so groß.
Groß genug trotzdem noch. Naja, es ist auf jeden Fall, also da gibt es mittlerweile, also dieser Lensing-Effekt ist ja auch super gut untersucht mittlerweile und 1000 Beispiele dafür. Hm. Das ist irgendwie extrem praktisch, also um natürlich die dahinterliegende Galaxie zu untersuchen, weil du kriegst ein vergrößertes Bild von einer extrem weit entfernten Galaxie, urpraktisch, ja? Das ist wie ein riesiges Teleskop, ein Galaxienhaufen, großes Teleskop, ja, das ist schon leibend. und Org. Aber es ist auch extrem praktisch, um die Masse der Linse zu bestimmen, natürlich, ja. Also die Masse des Galaxienhaufens. Und da habe ich quasi eine unabhängige Methode.
Ja, clever.
Das heißt, ich kann.
Gar nicht doof, diese Astronomen.
Gar nicht doof, ha? Ich habe die Bewegung der Galaxien, ich habe die Masse und die Temperatur des Gases und dann habe ich noch den Gravitationslinseneffekt dieser Haufen.
Das sind sehr viele Variablen, die keine Variablen mehr sind. Ja. Wie nennt man
und
die denn?
Das sagt mir, wie viel Gesamtmasse da ist. Also es ist schon ziemlich, ziemlich clever. Und die Sache mit dem Bullet Cluster, warum der so eine spezielle Rolle da einnimmt, weil diesen Gravitationslinseneffekt und Bestimmung der Gesamtmasse im Vergleich zu der Gasmasse und die Bewegung der Galaxien und so, das hat man bei vielen Galaxienhaufen gemacht. Mhm. Und dadurch natürlich auch immer die gleiches Ergebnis, ungefähr ein Faktor 10. Mhm. Zu wenig Masse, ja. Aber jetzt hat man bei dem Bullet Cluster diesen Zusammenstoß, ja. Du hast zwei Haufen, die zusammengekracht sind, quasi durcheinander durchgeflogen sind. Und dadurch wurde das Gas in diesen Haufen von den Galaxien getrennt. Ja, wenn du dir das Bild nochmal anschaust in dem Wikipedia-Artikel, da ist es, glaube ich, auch, genau, ein bisschen weiter unten in dem Wikipedia-Artikel.
Achso, ich bin auf der Übersichtsseite, warte mal, Bullet Cluster, wo ist denn hier? Da, EN Wikipedia, Sekunde. Na, komm, lad, Sladnet, da, ein bisschen weiter unten. Na, das ist dieses Pink und Blau, ne?
Dieses überlagerte Bild, wo man die Galaxien sieht und was Pinkes und was Blaues. Genau.
Stimmt, die Galaxienballung ist links und das Gas ist rechts.
Genau, also das Gas ist eher quasi in der Mitte und eine Galaxienballung, die große, ist quasi rechts. Das ist der große Haufen. Und dann ist das Gas und das bulletförmige Gas, der Schock, ja, die Schockwelle vom kleinen Haufen. Und dann sind die Galaxien vom kleinen Haufen da noch weiter draußen. Mhm. Ja. Das heißt, ich hab zwei Ansammlungen von Galaxien, die durcheinander durchgeflogen sind und quasi drum in ihrer Geschwindigkeit mehr oder weniger nicht gestört wurden, ja, sich deswegen weiter bewegt haben, als das Gas, das zusammengekracht ist, sich gegenseitig abgebremst und noch weiter aufgeheizt hat und diese Schockfront gebildet hat, ja, das dann hinter den Galaxien zurückgeblieben ist, weil es eben gebremst worden ist. Und ich habe in diesem heißen Gas wesentlich mehr Masse als in den Galaxien.
Hä?
Ja, das ist auch bei den meisten Galaxienhaufen so. Ja.
Okay.
Man unterschätzt einfach, es ist sehr dünn, aber trotzdem, man unterschätzt die riesigen Entfernungen, wenn du etwas sehr Dünnes auf eine unfassbar gigantische Raumregion wie einen Galaxienhaufen verteilst.
Sind da total viele Galaxien da drin.
Ja schon, aber schau dir die Galaxienbildchen an, ja, okay, sind alles so mit fitzekleine Scheibchen und Kügelchen, ja. Und da ist nicht so viel Zeug in den Galaxien wie in dem Gas. Das Gas hat die meiste Gesamtmasse, also die sichtbare, die normale, baryonische Materie nennt man das. Also einfach das normale Zeug, so wie du und ich. Ja.
Ja.
Das heißt, ich habe die meiste sichtbare, normale Masse quasi von den Galaxien getrennt, habe dann den Gravitationslinseneffekt hergenommen, um mir die Gesamtmasse, also nicht nur die sichtbare baryonische Masse, aha, sondern alles zu bestimmen, also auch die dunkle Materie, beziehungsweise die fehlende oder was auch immer, ja. Mhm. Die Gesamtmasse, die da sein muss, ja, und da ist der Gravitationslinseneffekt, egal ob man an dunkle Materie jetzt irgendwie glaubt oder nicht, ja, was man natürlich nicht tun sollte, weil Glauben da nichts
muss man ja auch schon glauben, hat,
aber egal. Genau. Auch wenn man der Meinung ist, dass dunkle Materie keine Art von Masse ist, kann ich nicht damit arguen, was die Gesamtmasse durch den Gravitationslinseneffekt da irgendwie, was das sagt. Ja? Mhm. Das zeigt mir einfach, wo die Gesamtmasse ist, wo die ja. Und dann sieht man dieses, das ist das, was das Blaue ist, ja, in dem Bild. Diese blauen Wölkchen,
ja,
die genau dort sind, wo die Galaxien sind.
Ja.
Also, ich habe die Gesamtmasse durch den Gravitationslinseneffekt bestimmt und die ist dort, wo die Galaxien sind. Und das ist aber nicht der Ort, wo die meiste normale Materie ist, weil die steckt in dem Gas, das quasi in der Mitte ist. Das heißt, ich habe die sichtbare, normale Masse zum ersten Mal an einem anderen Ort als diese fehlende Masse.
Okay.
Klar?
Ja, klar.
Das ist drum ist das so ein wichtiges Beweisstück, weil es mir diese beiden Komponenten
einfach
erlaubt,
mal getrennt
zu
darstellt,
trennen.
Ja.
Genau. Und jetzt kann man nicht mehr sagen, hey, Moment mal, ja, es ist einfach eine Eigenschaft der Gravitation.
Mhm.
Weil wenn es eine Eigenschaft der Gravitation, eine andere, ja, die wir nicht kennen, wäre, dann müsste die natürlich dort zu sehen sein, wo die meiste normale Materie ist.
Ja.
Ist sie aber nicht, ja. Sie ist daneben. Und zwar hat man aber natürlich dann auch einen Grund dafür, einen physikalischen Grund. Die dunkle Materie, die interagiert ja nicht.
Ja.
Mit anderem Zeug, ja. Nicht einmal mit sich selbst. Also interagiert im Sinne von zusammenstoßen, mhm, ja.
Die macht einfach nur Gravitation.
Durchdringbar.
Die macht nur Gravitation. So vor sich hin, ja.
Genau, ja. Und die kann, ein Klumpen dunkle Materie kann problemlos durch einen anderen Klumpen dunkle Materie durchfliegen, weil zusammenstoßen etwas ist, was dunkle Materie nicht machen kann, ja. Das ist irgendwie, ja. Das heißt, ich habe die Galaxien, die quasi durcheinander oder aneinander vorbeifliegen, weil genug Platz zwischen ihnen ist. Ich habe die dunkle Materie, die aneinander vorbeifliegt, durcheinander durchfliegt, weil sie nicht zusammenstoßen kann. Und ich habe das Gas, das wegen seiner physikalischen Eigenschaften eindeutig zusammenstoßt und deswegen quasi abgebremst wird und zurückbleibt. Ja?
Mhm.
Und das ist die logische Erklärung, ne? Und das quasi, naja, Beweisstücke, ja, sagen wir jetzt mal so, dafür, dass diese dunkle Materie tatsächlich diese nicht interagierende Art von Materie ist und nicht einfach nur eine Modifizierung des Gravitationsgesetzes.
Geil. Klingt so, als wäre die Sendung hier zu Ende.
Das war's.
Okay. Nee, dann
naja,
weil ich dachte, also nee, das ist total geil. Ein Thema und das komplett einmal ausgebreitet, ist doch geil. Nee, dann mache ich jetzt. Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Sehr gern, bis zum nächsten Mal.
Und schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr.